Wir begrüßen ganz herzlich Maria del Carmen de Lara und Caroline als Übersetzerin und Michael als Co-Moderator, jetzt als Experte vom Romanischen Institut. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo, buenos dias.
Maria, was bedeutet es für Sie, beim Festival Cine Latino hier dabei zu sein mit Ihrem Film? Ist das was Besonderes oder ganz normal?
María, ¿qué significa para vos estar acá presente en el Festival de Cine de Tubinga? ¿Es algo especial?
Claro, para nosotros es muy interesante que podamos intercambiar una visión cultural y también analizar junto con la gente de Tübingen todo lo que estamos viviendo actualmente, y creo que hay varios documentales en el festival. Eso acerca mucho pues un conocimiento de las culturas.
Also für uns ist natürlich sehr interessant, hier zu sein, uns vorzustellen, mit unserer Problematik zu analysieren, hier im Kontext des Festivals in Tübingen die Situation von Mexiko darzustellen anhand von Dokumentarfilmen.
Was haben Sie bisher gesehen von Tübingen?
¿Qué ha visto hasta el momento de Tubinga?
Pues el paisaje nada más porque llegué anoche.
Nur die Landschaft, denn ich bin ja, also ein bisschen die Gegend, ich bin da erst gestern Abend angekommen.
Sie haben ja ein großes Programm eigentlich, also Ihr Film läuft im Programm und Sie geben noch eine Masterclass, aber Konzentration jetzt auf den Film, Aleida Foppa, die Frau, wann sind Sie ihr zum ersten Mal begegnet?
Va a presentar un programa grande, incluso va a presentar una clase, pero ya digamos hablando de un evento más concreto, ¿nos puede decir algo acerca de la persona Aleida Foppa?
Aleida Foppa es una mujer que es multicultural, es una mujer que es hija de una mujer guatemalteca, de un argentino, que sale de México por la Revolución Mexicana, sale exiliado por el gobierno de México a Guatemala, y esta pareja se conoce y tienen al Aide en Barcelona.
Also man kann sagen, dass Aleida Foppa einen fast multikulturellen Hintergrund hat. Ihre Eltern sind guatemaltekisch und von argentinischem Ursprung. Aufgrund der Tatsache, dass ihre Eltern, ihr Vater ins Exil gehen muss, wird sie dann in Guatemala geboren.
Ella regresa a Guatemala en un momento muy importante de cambio cultural, y ella es una poeta y sale al exilio a México por la situación de Guatemala.
Also sie ist eine sehr wichtige Poetin, kommt dann nach Guatemala zurück an einem bestimmten Punkt und geht dann ins Exil wieder.
Es la primera mujer que funda una cátedra sobre estudios de la mujer en México, que eso es una aportación importantísima.
Was sehr wichtig ist, sie eine der ersten Frauen, die einen Lehrstuhl gründet in Mexiko.
Y también hace una revista donde invita a gente como Elena Poniatowska, como Marta Lamas, que es la primera revista feminista en México en el 76.
Außerdem gründet sie eine sehr wichtige feministische Zeitschrift mit Elena Poniatowska und Lamas.
Esta revista se llama Femme y también hace un programa de radio muy importante dentro de la universidad, que es donde yo trabajo, la Universidad Pública Mexicana.
Außerdem gründet sie eben, also wie wir schon gesagt hatten, diese Zeitschrift und macht dann ein Radioprogramm an ihrer Universität, der Universidad Pública Mexicana.
La UNAM.
Der UNAM.
Y se llama Foro de la Mujer. Ahí entrevista gente como Rigoberta Menchú. Allí es la primera vez que Rigoberta está en México y está por la situación de persecución en Guatemala. Y allí también ella hace una escuela donde de alguna manera nos demuestra que las mujeres tenemos que hablar de las problemáticas que vivimos.
Also sie, es geht dann alles, es, es bewegt sich alles im Rahmen des Foro de la Mujer, des Forums für die Frau. Sie lädt dann auch im Rahmen dieses Radioprogramms Rigoberta Menchú ein und gründet auch eine Schule. Also Rigoberta Menchú, sollten wir vielleicht noch was dazu sagen? María, ¿quiere decir algo acerca de Rigoberta Menchú?
Bueno, Rigoberta es, este, ha sido una luchadora en el caso de Guatemala, de los derechos de las personas indígenas, y también ha padecido todo un tiempo y un momento de represión muy fuerte. Después fue nombrada Premio Nobel.
Also Rigoberta Menchú, Nobelpreisträgerin, ist eine wichtige Kämpferin, guatemaltekische Kämpferin für die Menschenrechte, die auch selbst unter Repressalien leiden musste.
Alaide es quien en muchos casos hace que la cultura guatemalteca en México de los exiliados se dé a conocer, porque los junta en su casa a Miguel Ángel Asturias, a toda una serie de Nestroz, a varias personas que han hecho que se conviva la cultura mexicana. Nestroz es un escritor mexicano, junto con la cultura guatemalteca.
Alaide Fopa ist auch eine ganz wichtige Person im, ja, im Kontext der Tatsache, dass sie eben bei sich zu Hause wichtige Exilianten vereint aus Guatemala, Leute, die ins Exil gehen mussten, nach Mexiko, in ihrem Haus, darunter unter anderem Asturias.
Y es quien recibe en su casa a Pablo Neruda, a muchas personas de distintos lugares de Latinoamérica. Y tiene para mí una visión muy pionera de la situación política y de lo que eso implica para las mujeres.
Sí, lädt auch zu sich nach Hause solche Größen wie Pablo Neruda ein und hat meiner Meinung nach eine sehr pionierhafte Sicht, neue Sicht, wie man die politische Situation darstellen und zeigen kann.
Sus hijos bajo esa influencia y la de su marido, que era un militante, de alguna manera se ocupan y se preocupan por la situación guatemalteca.
Man muss dazu sagen, dass sie natürlich dann in ihr Kämpfertum, auch von ihrem Kämpfertum, sich ihre Kinder und ihr Mann anstecken lassen, ihr Mann auch selbst Kämpfer, um die Situation der Leute, die im Exil leben müssen, darzustellen, klarzumachen.
Y el contexto de esa época, ellos estudiantes de la UNAM también, los hace regresar a su país, a dos de ellos, y participar en lo que se está viviendo, que es el movimiento guerrillero en Guatemala.
Es kommt dann auch dazu, dass ihre Kinder, die an der UNAM studieren, natürlich Kinder ihrer Zeit sind und sich dem Kampf in Guatemala anschließen, dem Guerilla-Kampf.
La película lo que intenta para esperar que el público vaya mañana y no contarla toda, intenta poner de nuevo un tema que desgraciadamente ha regresado con la venta de armas a Latinoamérica.
Nochmal zum Film dann jetzt, Alaida Fopa. Ich möchte jetzt nicht alles erzählen, sonst geht ja niemand mehr ins Kino. Es wird hier ein sehr wichtiges Thema zutage gebracht, das uns leider wieder in diesen Tagen ereilt, und zwar der Verkauf von Waffen.
O tal vez no se ha ido desde los 70s por las distintas intervenciones de intereses económicos, que en un momento dado han generado que se pierdan voces tan importantes como las de Alaide. Alaide fue desaparecida por el gobierno guatemalteco y nosotros decidimos rescatar la memoria.
Ja, vielleicht ist auch so, dass das Thema jetzt gar nicht so neu ist. Vielleicht hat es uns auch einfach aus den 70ern ereilt, oder es besteht immer noch. Man muss klar sagen, dass es hier natürlich, was im Hintergrund schwelt, sind ökonomische Interessen. Und es geht dann auch im Film um Alaida Fopa, die in Guatemala verschwunden ist. Im Spanischen sagt man so schön, verschwunden wurde.
Wie sind Sie filmisch rangegangen an eine Person, die eben verschwunden ist? Sie ist nicht mehr da. Wie haben Sie quasi den Film, sind Sie rangegangen und haben das filmisch umgesetzt?
¿Cómo pudiste tratar a nivel de cine una persona que en principio ya no está físicamente? ¿Cómo pudiste armar este documental?
Bueno, este documental está realizado por mí y por Leopoldo Best, que es mi compañero de vida y de trabajo. Y lo que hicimos fue una investigación muy fuerte, casi sin recursos económicos.
Also muss sagen, den Film habe ich gemacht und mein Arbeitskollege und auch Lebensgefährte Leopoldo West. Wir haben uns zunächst mal zusammengesetzt und viel recherchiert und natürlich auch mit wenig finanziellen Mitteln arbeiten müssen.
Durante mucho tiempo nos dedicamos a buscar imágenes sobre Alaide y a tratar de darle un contexto histórico. La película habla de la vida de Alaide junto con la historia de Guatemala porque estaban entretejidas.
Es ist so, dass wir zunächst mal Bilder von Alaide zusammengesucht haben, dann den historischen Kontext auch recherchiert haben. Wir wollten alles in einen historischen Kontext setzen und natürlich ist das Leben von Alaide Fopa ganz eng mit Guatemala verwoben.
Y bueno, el tiempo siempre es el que te permite hacer cine. Cuando uno decide que hay un cine que decimos no negociado, porque finalmente hay muchos canales ahora para el documental en México, pero sigue siendo insuficiente.
Es ist so, dass dir natürlich das Kino auch Zeit gibt, aber es geht ja hier schließlich um cine no negociado, also man könnte vielleicht jetzt ad hoc übersetzen, kompromittierendes Kino. Es gibt verschiedene Fernsehkanäle in Mexiko, aber nicht genug Dokumentarfilme.
Y entonces nosotros queríamos sacarlo en el centenario de Alaide. Alaide nace en 1914 y sobre todo llevarlo también a Guatemala y reflejar lo que también México está viviendo ahora, ¿no?
Es ging dann darum, praktisch zu Alaidas 100. Geburtstag diesen Film herauszubringen, auch in Guatemala, weil es geht ja um ihr Leben, auch um ihr Leben in Guatemala.
Alaide es también un tipo de trabajo que nosotros hemos venido haciendo en relación a lo que significa resignificar la memoria y resignificar el papel de las mujeres en mucha de la historia en México y en los distintos países, pero básicamente el trabajo que hemos hecho es en México en relación a todas estas mujeres que tienen historias y que a nosotros nos interesa contarlas.
Es ging natürlich auch darum, wenn man so sagt, resignificar la memoria, das Gedächtnis wieder neu zu wecken. Das wäre eine Ad-hoc-Übersetzung. Aber das kollektive Gedächtnis, historische Gedächtnis, würde ich sagen, in der Übersetzung. Aber es geht natürlich auch darum, die Situation und Geschichte von Frauen zu erzählen. Frauen in Mexiko und vielen anderen Ländern. Aber speziell auch die Geschichte der Frau in Mexiko.
Digamos que yo personalmente tengo como 30, 35 años haciendo un cine que lo que ha tratado de hablar es de los derechos que tienen las mujeres, pero también de mujeres que son mujeres fuertes, mujeres que enfrentan una realidad, mujeres que cuestionan una realidad y que a partir de ellas y de sus historias otras mujeres tomen más decisiones y puedan dentro del contexto tan violento y tan machista que hay en México poder resolver su vida.
Es ist so, dass ich schon seit 35 Jahren Kino mache und es geht hauptsächlich um die Rechte der Frauen, die Situation der Frauen, aber auch um die starken Frauen, um die starke Frau, um letztlich auch dann in einem zweiten oder dritten Schritt darum, die Realität zu analysieren, zu sehen, Fragen zu stellen, die Realität zu hinterfragen und dann in einem hoffentlich nicht letzten Schritt neue Entscheidungen zu treffen, neue Entscheidungen angesichts der Gewalt und des Machismo.
Was glauben Sie, wie kam Aleide Foppa dazu, so stark zu werden mit diesem Hintergrund, diesem bürgerlichen Hintergrund auch, ne, und dann über eine Karriere an der Uni zu einer Frauenrechtlerin und zu einer Guerillakämpferin? Wie schafft man, was hat dazu geführt, dass sie so eine Karriere hingelegt hat?
¿Cómo vos puedes, bueno, cómo te imaginas o cómo podemos entender la historia de Aleida Foppa, una persona que en principio viene de origen burgués, que es profesora universitaria y que después se convierte en una luchadora prácticamente de guerrilla por los derechos de la mujer y de la situación de los exiliados?
Porque yo creo que Aleida venía también de una familia efectivamente con más recursos económicos y también de una familia muy de derecha, pero su padre no. Su padre argentino es fundador de teatro en Argentina y además es un periodista.
Stimmt schon, dass sie aus einer gut bürgerlichen Familie kam, was aber natürlich auch bedeutete, dass es hier Vermögen gab, finanzielles Vermögen, das ist das eine, was ihr vielleicht das eine oder andere ermöglicht hatte. Es stimmt schon, dass sie aus einer rechten Familie kam. Man muss aber dazu sagen, dass gerade ihr Vater nicht rechtsorientiert war. Ihr Vater, der aus Argentinien kam und schon in Argentinien Theater gemacht hatte.
Y es casi desconocido en Argentina, Foppa. Pero creo que todas esas influencias y también el hecho de que ella vive en Europa en la guerra la hacen consciente de la diferencia.
Man muss dazu sagen, das Werk von Foppa ist in Argentinien praktisch unbekannt, aber bei ihr kamen eben auch verschiedene Einflüsse hinzu. Sie hat ja Teil ihrer Kindheit in Europa verbracht und hier auch die Kriegssituation miterlebt und hier wahrscheinlich auch ein gewisses Bewusstsein entwickelt.
Y regresa a Europa en el momento en que Arévalo, un profesor universitario, toma el poder.
Und sie kommt dann nach Europa zurück in dem Moment,
regresa a Guatemala. Regresa de Europa, de la guerra, en los 40 a Guatemala durante el gobierno de Arévalo, que era un profesor universitario, que no es común que haya un presidente, digamos, profesor, ¿no?
Es ist dann so, dass sie eben aus Europa zurückkommt, nach Guatemala, just in dem Moment, als ein Universitätsprofessor zum Präsidenten wird, also die Macht ergreift.
Ella en ese momento en Guatemala, al igual que muchos de sus contemporáneos, buscan construir una situación mejor para los guatemaltecos en términos de Estado. Hacen la Secretaría de Salud, el marido de Aleida hace la propuesta de una Secretaría del Trabajo porque él era abogado.
Es ist so, dass sie in einer Zeit kommt, und darum geht es ihr dann auch, wo man versucht, die Situation in Guatemala zu verbessern. Zum Beispiel, was jetzt Gesundheit angeht, was die Arbeit angeht. Ihr Mann war Rechtsanwalt. Der hat sich dann auch dafür eingesetzt, dass hier gewisse Institutionen gegründet werden.
Pero también el gobierno de Arévalo sufre los embates de la época y cuando sube Arbenz con esa misma tendencia, se le empieza a acusar. Se le empieza a acusar de malo, de...
Es ist dann so, dass natürlich auch Areval gewissen Einflüssen, Einflüsse erlitt. Es ist auch die Zeit, wo dann Arbenz immer mehr Macht gewinnt und es war sicherlich keine leichte Situation.
Se da esta situación porque finalmente hay muchos intereses del gobierno norteamericano de tener bajo control todo lo que se producía en esa época, tanto el plátano, la banana, ¿no?, como muchas cosas que había en Guatemala, el café, y estos movimientos por los derechos de los trabajadores impedían que ellos pudieran hacer un mejor negocio.
Es ist die Zeit, müssen wir uns klar machen, in der natürlich auch Nordamerika versucht, hier den Daumen auf das Land zu halten. Es ist die Zeit, wo Guatemala Platanos, also die großen Pferdebananen, produziert, Bananen, ganz normale Bananen, Kaffee. Und es ist auch die Zeit, wo es eben darum geht, die Rechte der Arbeiter zu artikulieren, was man jetzt als praktisch zwei einander entgegenstrebende Bewegung betrachten kann. Einmal die USA auf der einen Seite, dann die Arbeiterrechte auf der anderen.
Entonces ese enfrentamiento ya lo había vivido Alaide. Alaide había tomado un partido. Alaide sale a México exiliada. Y esto quiere decir que ya estaba participando y creo que ya siempre tuvo esta inquietud de poder participar políticamente en su país.
Ich muss dazu sagen, dass Alaida es auch ein bisschen am eigenen Leib erlebt hatte. Sie war ja aus dem Exil von Mexiko gekommen, dass es ihr nun darum ging, auch aktiv zu werden und diese Situation zu verändern.
Ella sale en un autoexilio, no sale todavía expulsada como otros. Y eso le permite ir y venir de México y Guatemala.
Ich muss dazu sagen, dass es eher so eine Art Autoexil für sie war, also ein Selbstexil. Noch konnte sie zwischen Mexiko und Guatemala hin und her reisen.
Y en ese ir y venir, creo, y en ese contexto, sus hijos es como empiezan a participar más. Y ella también, digamos, representando una voz en contra de los militares.
Es ist dann auch die Zeit, in der sie immer hin und her reist zwischen Mexiko und Guatemala, wo ihre Kinder dann langsam anfangen, hier mitzumachen, das mitzubekommen. Und es ist auch die Zeit, wo Alaida Fopa dann eine Stimme bekommt, sich erarbeitet gegenüber den Militärs.
Creo que mucho de lo que sucede también es que se incorpora toda esta serie de visiones internacionales en torno a Centroamérica, porque hay también participación en esa época de distintos países que están preocupados por la situación y que a mí...
Man muss dazu sagen, es ist auch die Zeit, wo natürlich Mittelamerika immer mehr in den Fokus rutscht, wo man sich auch international Gedanken über diese Region macht. Und da ist natürlich Alaida Fopa auch dabei.
Y que a mí me parece que de alguna manera eso está pasando menos ahora. Había una preocupación, digamos, de muchos países que reflejaban su inconformidad con estas situaciones de derechos humanos. Ahora lo hacen los organismos civiles, ahora lo hace la ciudadanía, pero los gobiernos callan, ¿no? Como está pasando con México.
Ich denke, also ich habe den Eindruck, dass das jetzt weniger passiert, dass es natürlich schon viele Länder gibt, die sich über ihre Situation bewusst sind, sich ihrer Situation bewusst sind, darüber nachdenken. Aber jetzt über die Situation der Menschenrechte. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Regierungen hier involviert wären, sondern eher zivile Organisationen.
Por eso es que creo que la historia de Alaide es la historia de muchas personas. Es la historia que está viviendo México actualmente. Y es esta historia de familias que buscan que recuperar su propia situación y recuperar también una dignidad que hemos perdido por la represión.
Deshalb denke ich, dass die Geschichte von Alaida Fopa die Geschichte vieler Menschen ist in Mexiko, vieler Familien, die mit ihrer Situation zurechtkommen müssen.
Jetzt ist sie ja, Michael?
Ja. Ich hätte auch noch ein paar Fragen zu deinem Filmeschaffen. Du hast ja vorhin erzählt, dass du schon seit über 35 Jahren aktiv Filme machst und morgen im Rahmen der Masterclass wirst du an der Universität ja auch nochmal darüber sprechen und vor allem über das Verhältnis von Feminismus und Film. Und du hast ja immer in den letzten Jahren auch zusammen mit feministischen Bewegungen oder auch aus den Bewegungen selbst heraus Filme gemacht und bezeichnest dich selbst auch als feministische Filmemacherin. Und mich würde interessieren, was für dich das feministische Filmemachen auszeichnet. Was macht das aus für dich?
Vos acabas de mencionar que tienes 35 años de hacer cine. Y yo quería también en cuanto a la clase magistral que vas a dar mañana en la Universidad de Tübingen, quería hacerte un par de preguntas, sobre todo en cuanto a la relación de película y feminismo, esta relación, y también, digamos, cómo vos ves, bueno, también esta situación.
Yo soy de la generación que, digamos, a finales de los 70s empieza a participar en la lucha feminista como una lucha personal.
Ich gehöre zu dieser Generation von Ende der 70er Jahren, die beim aktiven Kampf des Feminismus mitmachen.
Y mi cine, o el cine que he venido realizando, ha tenido que ver con lo que me preocupa y me inquieta, que son los derechos de las mujeres. Creo que en el cine mexicano hay una imagen de una mujer representada como sumisa, como madre.
Also, was jetzt mein Kino angeht, kann ich dazu sagen, dass es natürlich um die Rechte geht. Was mich beschäftigt, sind die Rechte der Menschen, der Frau und jetzt speziell was Mexiko betrifft, der mexikanischen Frau.
Sobre todo en el cine industrial, ese imaginario de las mujeres tiene que ver con la mujer objeto, con ser prostituta, con ser buena ama de casa, con ser lo que la sociedad supuestamente nos dice que somos.
Beim kommerziellen Kino geht es ja eher darum, jetzt nicht, wie ich es sehe, die Frau als etwas Eigenes zu sehen, sondern die Frau als Objekt darzustellen, als Prostituierte, als Hausfrau etc.
Por eso es que una de mis primeras películas en la escuela de cine, donde en ese momento éramos tres mujeres, es acerca del trabajo sexual, ¿no? Que se llama No es por gusto.
Deswegen war einer meiner ersten Filme in der Filmschule, wir waren damals nur drei Frauen, der Sexarbeit von Frauen gewidmet. Und dieser erste Film heißt dann auch No es por gusto. Also es ist nicht, weil es uns Spaß macht.
Pero al ser un documental participativo, porque nosotros estábamos en ese momento estudiando la escuela de Barán, de Jean Rouge, en la escuela, al ser un documental en este estilo, en esta escuela, también nos abre una relación de comunicación con quienes son los sujetos de nuestras historias. Y...
Also es ging darum, einen partizipativen Dokumentarfilm zu machen, das heißt Dokumentarfilm, bei dem jetzt auch jetzt nicht einfach gefilmt wird, sondern auch eigene Stimmen zum Klingen kommen, ausgehend von unserer Schule, von der Schule von Baran war das.
Baran.
Ging es darum, eben jetzt nochmal zu zeigen, was es heißt, Subjekt in der Geschichte zu sein.
Du arbeitest ja auch sehr stark in deinen Filmen mit Interviews und mit einer sehr starken Präsenz von Frauen, ganz oft eben mit Talking Heads, in dem Frauen selbst zu Wort kommen. Welche Rolle spielt für dich diese Interaktion mit den interviewten ProtagonistInnen?
Sueles trabajar mucho el método de la entrevista en tus películas, mencionando Talking Heads, entrevistas sí. Mujeres. Y ¿qué te parece este tipo de interacción a nivel de cine? Esta interacción cinematográfica.
En el caso de No es por gusto, creo que para mí es siempre importante lo que te da el rostro de alguien cuando estás platicando. Es una conversación.
Also jetzt im Fall von No es por gusto, also es nicht, weil es uns Spaß macht, geht es zunächst mal um das Gesicht des Menschen, der Person, die du vor dir hast, das dir sehr viel erzählen kann.
Hay una cámara que las filma siempre desde una mirada más igualitaria, desde una mirada donde ellas y nosotras somos personas en el mismo nivel, o generalmente utilizo a veces cámaras que son un poco más bajas porque me gusta resaltar a mis personajes.
Es geht schon zunächst mal darum, auf Augenhöhe mit diesen Menschen, mit diesen Frauen zu interagieren. Deswegen versuchen wir das auch mit der Kamera, mit der Kameraeinstellung. Es geht also eher um eine gleichartige Perspektive. Manchmal ist es auch so, dass wir die Kamera dann so ein bisschen niedriger stellen, um das eben noch zu akzentuieren.
No es por gusto, hay muchas escenas o secuencias del espacio de trabajo, del espacio público, de cómo se mueven ellas en la calle, que es distinto a cómo se movían. Digo, eso ha cambiado hace 30 años, este hecho no es por gusto, pero digamos que esa apropiación del espacio que tienen las mujeres de trabajo sexual también es una fortaleza.
Y no es por gusto, also es nicht, weil es uns jetzt Spaß macht, geht es auch darum, jetzt diesen Raum zu erschließen, den Raum, in dem die Frauen arbeiten, der jetzt etwas anders ist als früher. Es geht um die Öffentlichkeit, um die Straße, eben darum darzustellen, wo diese Frauen arbeiten.
Está ese retrato de la vida cotidiana de mujeres que somos como cualquiera, mujeres que estamos, digamos, en ese trabajo. Y al mismo tiempo estamos también participando en una vida cotidiana, porque para mí el feminismo es una forma de vivir.
Muss dazu sagen, der Feminismus ist auch für mich eine Art und Weise zu leben. Und worum es hier dann jetzt auch geht, ist es natürlich zu zeigen, dass diese Arbeitswelt dieser Frauen zu zeigen, aber auch ihr alltägliches Leben zu zeigen, das hatten wir vorhin besprochen, nicht so anders ist als das, was wir kennen normalerweise.
Y creo que se ha generado un estigma de la palabra feminismo que se ha manejado mucho como una polarización entre hombres y mujeres. Hay muchos feminismos. Yo creo en un feminismo incluyente y creo que hay muchos hombres feministas que hacen también un cine con esa mirada.
Ich glaube, dass jetzt, was den Terminus Feminismus angeht, es bisher oder immer noch, ja, es hat eine Stigmatisierung gegeben. Es wurde viel polarisiert. Männer auf der einen Seite, Frauen auf der anderen Seite. Ich persönlich glaube an einen einschließenden, integralen Feminismus. Das muss man gleich dazu sagen.
Por eso pienso que dentro del cine que hemos construido, el recurso de la entrevista, el recurso de platicar con alguien que no es el único recurso que está en la película, que tiene que ver también con cómo lo editas, con qué otros materiales tienes, tiene que ver también con ver a los otros, no nada más vernos a nosotros mismos.
Was natürlich das Mittel des Interviews im Film verleiht, ist, dass wir jetzt nicht nur eine Perspektive haben. Man kann dann auch noch auf andere Mittel zurückgreifen. Und worum es geht, ist, dass man jetzt nicht nur eine Sichtweise präsentiert, sondern auch andere Sichtweisen.
Porque sobre todo, si pensamos que hay como una cuestión de clases muy marcadas, y más en Latinoamérica, que somos a veces países muy racistas entre la diferencia de situación económica. Cuando tú ves en una entrevista a alguien que viene, por ejemplo, del mundo indígena en México y te das cuenta de cómo piensa, de cómo reflexiona, y eso a mí me permite verlo en la entrevista, te das cuenta que hay todo un modelo de pensamiento que ha negado durante siglos su existencia y su manera de pensar.
Muss ich darüber klar sein, dass wir in Lateinamerika natürlich ein ganz stark markiertes Klassensystem haben, dass es Rassismus gibt nach wie vor, jetzt auch auf wirtschaftlicher Basis. Und wenn man jetzt ein Interview macht mit jemand, mit einer Person, mit einer Frau, mit einem Mensch mit indigenem Hintergrund, spielt das natürlich mit. Man sieht letztlich, dass hier Modelle, Gedankenmodelle, Gedächtnis zum Tragen kommt, das schon seit Jahrhunderten existiert.
Du beschreibst in deinen Filmen feministische Kämpfe, die sich gegen eine patriarchale Gesellschaft richten, in der die Selbstbestimmung von Frauen immer weiter eingeschränkt wird oder schon sehr eingeschränkt ist und im Falle von Mexiko eben auch noch sehr stark geprägt ist durch Gewalt gegen Frauen bis hin zum Feminizid. Ich frage mich, was bedeutet das, feministischen und aktivistischen Film in so einem Kontext zu machen, in dem die staatliche und parastaatliche Repression eben sehr stark ist? Wie gehst du in dieser Situation damit um?
Tú sabes en deinen, perdón, mostras y tematizas en tus películas la lucha feminista contra el machismo, etcétera, y en México, por ejemplo, mostras la lucha, la guerrilla de la mujer hasta llegar al punto de mostrar el femicidio. ¿Qué es hacer este trabajo feminista en el contexto de México, un país que lo habíamos hablado antes, actualmente y también en su pasado, vive una problemática muy similar en la vida real?
Digamos que el tipo de violencia, mi trabajo está marcado mucho por las violencias de clase, las violencias a las mujeres, y el tema específico del feminicidio yo no lo he tratado. He acompañado a Lourdes Portillo en su trabajo con Señorita Extraviada, digamos que fui como una parte en México que la apoyó, pero he trabajado más el tema del derecho al cuerpo, de los derechos humanos, porque en el caso de los feminicidios, que desgraciadamente por la impunidad se han multiplicado,
also es ist schon so, dass ich natürlich Gewalt gegen Frau nach wie vor thematisiere, aber ich habe jetzt weniger den Femicido, also den Tod von Frauen an sich selbst aus diesen Gründen thematisiert. Das war dann eher Lourdes Portillo, die ich auch begleitet habe. Es geht mir mehr darum, es geht mir mehr um die Rechte am eigenen Körper, um die Menschenrechte, um die Unschuld.
Sin embargo, creo que las violencias que vivimos diario, el acoso, que es muy fuerte en el transporte público en México, lo que vivimos en términos de la falta de derechos, la violencia entre el derecho a decidir sobre tu cuerpo, por ejemplo, y lo que sucede cuando una mujer decide sobre su cuerpo, es algo que de alguna manera nos demuestra que seguimos viviendo en una sociedad que considera inferior a la mujer.
Es geht mir hauptsächlich um Gewalt an Frauen, Übergriffe an Frauen. Etwas, was in Mexiko tagtäglich vorkommt, zum Beispiel auch, wenn man mit dem Bus fährt, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, und das betrifft dann alle Frauen. Es geht mir um das Recht auf den eigenen Körper. Und es ist etwas, was nicht so sehr thematisiert wird.
En el caso de los feminicidios, que Alejandra Sánchez tiene una película, creo que viene Alejandra a la muestra o algo ahí de ella, y que tiene una película muy importante que se llama Bajo Juárez, la ciudad que devora a sus hijas, o toda una serie de películas que han hecho distintos cineastas en México sobre esta situación. De cualquier manera, ha sido insuficiente, digamos, la denuncia de las películas en relación a lo que se está haciendo en la mayor parte de los estados. Las redes sociales.
Also wer jetzt erst den Mord von Frauen an sich selbst thematisiert hat, ist Alejandra Sánchez mit ihrem Film Bajo Suárez, Que devora sus hijos, also die Stadt, die ihre Kinder verschlingt. Trotzdem muss man sagen, dass hier nicht genug Arbeit getan wird und wurde, wenn man sich die Realität vor Augen hält in den verschiedenen mexikanischen Bundesstaaten.
Las activistas, las mujeres activistas, que actualmente son las más agredidas, son con quienes yo he acompañado un poco mi cine, digamos que formo parte del activismo feminista a partir del cine que hemos propuesto. Formé parte del colectivo Cine Mujer, que fue mucho en los primeros años, y que significaba una visión, una manera de contar, pero también una temática que todavía no se trataba y no se trataba por los hombres en muchos casos. Por eso es que considero importante la irrupción en el cine de las mujeres.
Es ist so, dass ich jetzt mit dem Schlagwort Cine Mujer, also das Kino, das sich mit der Frau beschäftigt, Frauenkino, schon jetzt auch zur Aktivistin geworden bin, obwohl ich jetzt nicht zu diesen zur Gruppe der typischen Aktivistinnen gehöre, aber ich würde mich dem Cine Mujer, also dem Kino für Frauen, dem Frauenkino anschließen. Man muss es einfach nochmal sagen, dass es eine Problematik ist, die noch nicht sehr viel behandelt wurde.
Las temáticas que hemos tratado son, digamos, el trabajo doméstico, la incorporación de ver la vida cotidiana como algo donde somos hombres y mujeres parte de la maternidad y de la paternidad y volverla diferente. Es decir, apropiarnos de algo que no nos ha permitido la sociedad. A los hombres no se les permite la expresión, digamos, emocional. A las mujeres se les extrema la expresión emocional. Sin embargo, si queremos construir una vida distinta, tenemos que empezar en esa rutina.
Es ist so, dass wir hauptsächlich solche Themen wie Hausarbeit behandelt haben. Mit Hausarbeit ist hier gemeint, also praktisch die Arbeit zu Hause, das Waschen, Kochen etc. Also jetzt auf Mexiko zugespitzt hieß es dann praktisch die Arbeit der Haushaltshilfen. Ein Arbeitsmodell, das es natürlich in Mexiko immer noch gibt. Dann das tägliche Leben zum Beispiel auch, was es jetzt heißt, Mutter zu sein, Vater zu sein, Dinge oder Themenbereiche, wo uns die Gesellschaft gewisse Denkweisen auferlegt. Dem Mann einerseits wird verboten, hier sehr viel Emotionen zu haben, auszudrücken. Die Frau wiederum wird in dieser Hinsicht emotionalisiert. Darum geht es uns, dies darzustellen.
Könntest du uns vielleicht noch kurz von deiner Erfahrung in dem Filmkollektiv Cine Mujer, das ja schon in den 80er Jahren feministischen Film gemacht hat, erzählen?
¿Nos podrías contar algo acerca del cine mujer que ya digamos se emprendió a partir de los años 1980?
Cuando hacías una película en esa época, había una idea de que las mujeres no debíamos de participar en los roles técnicos. Generalmente las mujeres participaban en la producción, que tiene que ver mucho con ser como las proveedoras, en ese momento las organizadoras, tiene más que ver con la economía doméstica a veces, pero no en la dirección, no en las cámaras, sobre todo no en el sonido, y eso nos hacía tenernos que reunir para fortalecernos.
Es war so, dass zu Beginn des Cine Mujer es eher so war, dass uns Frauen nicht technische Rollen zukamen. Also es ging, wir konnten nicht Regiearbeit übernehmen, nicht Kameraarbeit, nicht Geräuscharbeit. Wir hatten so eher, uns wurden eher Aufgaben zugeteilt, die einer Hausfrau glichen. Das heißt, wir konnten bei der Produktion dabei sein, immer unterstützend wirken etc., aber nicht eben diese zentralen Rollen übernehmen.
Y así es como Rosa Marta Fernández decide fundar el colectivo pero también empezamos a discutir las maneras de filmar y de representarnos que fueran distintas a ese cine industrial, comercial.
Und es war dann der Moment, wo Marta Fernandez anfing, mit uns ein Kollektiv zu gründen, in dessen Kontext wir uns ganz auch ganz konkret die Frage gestellt haben, wie sollen wir Kino machen, wie können wir Kino machen, ein anderes Kino als das kommerzielle.
Éramos mujeres que veníamos de la escuela de cine. La escuela es algo que marca mucho. En ese momento no se permitía que los estudiantes de cine hicieran cine industrial.
Man muss dazu sagen, wir kamen natürlich von der Filmschule und in dem Moment war es so, dass wir kein industrielles Kino machen durften.
Y se decía inclusive que si una mujer estaba filmando, haciendo cámara, era de mala suerte, como en los barcos, ¿no?
Und man sagte sogar, also wenn jetzt eine Frau Film macht, dann ist es ja praktisch zum, ja, dazu verdammt, nicht gut zu sein. Das muss scheitern,
por eso
wie bei den Schiffen.
Por eso es que el trabajo empezó entre nosotras mismas, ¿no? Éramos mujeres en la cámara. De hecho, yo hice foto en algún tiempo, empecé como camarógrafa. Mujeres en el sonido, mujeres en la producción, mujeres que viajamos juntas a filmar a las zonas indígenas, a distintos lugares del país, y que eso nos permitió de alguna manera tener un lugar a la hora que empezamos a sacar nuestras películas y tener un encuentro con el público.
Das war auch der Moment, wo wir dann eben angefangen haben, mit der Kamera zu arbeiten. Ich habe eine Zeit lang auch Fotos gemacht, mit Geräuscharbeit zu leiten, aktiv in der Produktion dabei zu sein. Wir haben dann auch uns ganz neue Filmorte erschlossen, zum Beispiel in den indigenen Gebieten Mexikos, in den Gebieten Mexikos, die noch stark durch indigene Bevölkerung geprägt sind.
Creo que eso también nos ha permitido hablar de la diversidad. Somos ese 52% que dicen que somos minoría, pero que también hemos podido por eso entender mucho la importancia de la diversidad, la libertad del cuerpo, y por eso también algunas de nosotras hemos incluido los temas que tienen que ver con la diversidad de opciones sexuales.
Da kommt natürlich jetzt auch wieder das Stichwort Diversität auf. Wir sind, glaube ich, 52%. Nochmal zurück zur Diversität. Diversität, einfach das Bewusstsein, dass wir anders sein sind, dass wir eine Freiheit, freie Entscheidungsfreiheit haben, was unseren Körper angeht, was unser Leben angeht. All das sind Dinge, die uns dann beschäftigt haben.
Y también el estar en la escuela nos permitió que varios compañeros, digamos, empezaran a vernos como personas que podíamos y teníamos las mismas capacidades. Fue primero en la escuela tener un espacio y después dentro de la industria.
Es war dann auch so, dass die ersten, die uns eigentlich jetzt wahrgenommen haben als Filmemacherinnen und auch ernst genommen haben mit unseren Fähigkeiten, waren unsere Kommilitonen. Das war der erste Schritt, also in der eigenen Filmschule ernst genommen zu werden. Und der zweite Schritt war dann raus in die Industrie.
Sin embargo, muchas de las contemporáneas del colectivo, inclusive algunas que participaron, no se consideraban feministas. Lo veían y lo dicen hasta la fecha. Algunas de ellas empiezan sus pláticas diciendo, yo no soy feminista, aclarando.
Es ist, muss dazu sagen, dass jetzt auch einige aus unserer Gruppe, aus unserem Kollektiv, um es mal so zu sagen, immer noch ein Problem mit dem Wort Feminismus haben. Sie sagen bis heute, wir sind eigentlich keine Feministin.
Todavía hasta la fecha hay mucho desconocimiento de lo que es el feminismo, pero lo que es cierto es que ha incidido en la vida y ha incidido no nada más por el feminismo como tal, que ha cambiado políticas públicas, sino porque las mujeres de clases sociales distintas han salido a la vida pública, han trabajado, han tenido espacios y dentro de toda esta enorme gama de distintas inquietudes de las mujeres.
Es ist so, dass es durchaus noch nicht ausreichende Kenntnisse über den Feminismus bis heute gibt. Aber was sich eben verändert hat, ist, dass der Feminismus auch gesellschaftlichen Wandel herbeigeführt hat, dass er in verschiedenen sozialen Schichten sichtbar wird. Und ja, das ist, was dann heute doch anders ist.
La respuesta más grave ha sido precisamente la represión. Los feminicidios son el reflejo de la no aceptación de un papel de las mujeres, de esta rabia que hay tanto en insertarse en el trabajo, en la vida pública, como el hecho de que las mujeres han venido a cuestionar esa estructura convencional de que hay una sola familia. El feminismo cuestiona eso. Hay familias distintas.
Die vielleicht stärkste und massivste Antwort auf all das war wahrscheinlich der Tod, die Tötung von Frauen an sich selbst, verursacht durch eine enorme Wut. Eine enorme Wut, weil uns immer noch vorgeschrieben wird, was wir im öffentlichen Leben zu tun haben und aufgrund der öffentlichen sozialen Überzeugung, dass es nur eine Familie gibt.
Las migraciones, las situaciones de las mujeres, la ruptura de todo esto ha llevado a que la mayor parte de la población esté encabezada por familias, a veces que mujeres son las que las llevan adelante, o por familias que ahora hemos luchado que se reconozcan, familias que son de otra decisión, de otra opción sexual y que pueden convivir con sus hijos y tener inclusive maternidades o paternidades más ricas, ¿no?
Wo es doch eigentlich jetzt mal zum Konzept Familie heute so ist, dass wir allein durch die Migrationssituation weltweit ganz andere familiäre Konstellationen haben. Meistens ist es ja so in der Bevölkerung, dass die Frauen aufgrund dieser Migrationssituation diejenigen sind, die die Familie aufrechterhalten in jeglicher Hinsicht und es auch so ist, dass man heute natürlich auch ganz andere Familienmodelle hat, was Sexualität und Organisation angeht.
Y eso cuestiona esta manera de ver la vida con etiquetas, como una solo modelo, homogeneizarnos, que es el interés principal para mí de ciertos modelos, ¿no? Todos tenemos que ser de una manera y escuchar una sola canción y ser de una, porque eso le conviene al Estado fraccionarnos.
Und das ist es dann auch eben, also hier, dass das Leben praktisch etikettiert wird, homogenisiert gewesen, gesehen werden soll, was wieder im Interesse des Staates ist. Und das ist mein Hauptziel auch einfach zu zeigen, dass die Dinge etwas anders sind. Wir können nicht einfach dem Leben die Kette aufkleben, um zu sagen, es muss alles homogen sein. Die Wirklichkeit ist ganz anders.
Ja, wir sind am Ende der Sendung. Ne? Vielen Dank, dass du da warst. Wir hätten gerne auch noch einen Ausblick gegeben, auch auf das aktuelle Arbeiten, aber die Zeit ist zu Ende. Wir erwähnen nochmal, dass Maria del Carmen de Lara hier der Film Alay de Foppa am Freitagabend um 18 Uhr im Museum läuft und sie danach auch zum Publikumsgespräch zur Verfügung steht und am Samstag von 15 bis 18 Uhr im Brechtbau die Masterclass ist zum Thema oder Vortrag und Workshop, man kann es Masterclass nennen, Film und Feminismus in Mexiko, Einblicke in die Filmpraxis, Samstag 15 Uhr im Brechtbau im Hörsaal 37, da kann man das Ganze nochmal vertiefen und das, was man hier jetzt gehört hat, vielleicht nochmal dann ja persönlich dann klären oder erfahren.